beginnt eine neue Folge vom Schlagsahnentrauma. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Roswitha Fedder zu Gast. Sie ist Urotherapeutin. Mit ihr spreche ich über das heikle Thema Pipi-Probleme oder Inkontinenz. Freut euch, Antworten und Einsichten zu Fragen zu bekommen, die ihr vielleicht schon lange hattet, aber euch nie getraut habt, sie zu stellen. Wann sind Sie heute und wie sind Sie in den Tag gestartet?
Ich bin heute Morgen wie immer mit einem Tee in den Tag gestartet. In der Winterhalbzeit sitzen wir vor unserem Kamin, den ich dann wohl sehr fachfrauig anzünden kann. Und heute Morgen haben wir tatsächlich auf der Terrasse gesessen, noch mit Decken, in der Ruhe des beginnenden Tages, mit einem leckeren sri-lankischen Schwarztee und genießen dann den frühen, stillen Morgen.
Oh, das hört sich ganz entspannt an, wie schön. Ja, Frau Fedder, warum stehen eigentlich Frauen oftmals in Schlangen vor öffentlichen Toiletten?
Tja, die stehen da, weil sie sich nicht trauen, auf die Männertoilette zu gehen. Sie stehen da, weil sie vielleicht ein Drangproblem haben. Sie stehen dort, weil sie vielleicht Einnässepisoden haben und dort ihre Vorlage wechseln möchten. Oder weil sie einfach Pipi müssen.
Meistens irgendwie geknubbelt, ne?
Ja, in der Schlange. Und ich glaube, wir sollten uns viel mehr trauen, auf die Männertoilette zu gehen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Jungs da relativ entspannt sind, wenn wir vorbeigehen und sagen, oh, bei uns ist gerade mal wieder so viel Stau. Ja, oder wir müssen mehr Unisex-Toiletten haben.
Ja, das kommt wahrscheinlich, ne? Frau Fedder, Sie sind eine anerkannte Fachfrau mit 40 Jahren Berufserfahrung als Physiotherapeutin, unter anderem auf dem Gebiet der Urotherapie. Dieser Begriff ist wahrscheinlich vielen von unseren Zuhörerinnen fremd. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Also die Urotherapie ist eine Therapieform, die sich tatsächlich um den Bereich der Kontinenzorgane beschäftigt. Sie kommt aus den angelsächsischen, besonders den skandinavischen Ländern. Dort wird es auch regelmäßig angewandt. Das heißt, die Standard-Urotherapie beinhaltet erstmal eine beratende, eine begleitende, aufklärende Therapie, minimalinvasiv, heißt, wir machen nicht sofort irgendeine Untersuchung oder etwas Invasives, sehr wichtig bei den Kindern. Sie arbeitet auch daran, viele Mythen zu beseitigen, die es auch bezüglich von Inkontinenzen oder Einnässepisoden gibt. Und was ich charmant und besonders finde und für mich eben anwende, ist dieses Begleiten, das Begleiten über einen längeren Zeitraum. Das sind also mehr als 4, 6, 8 Wochen von besonders Kindern, Jugendlichen und deren Familien, weil die Familien, die Eltern benötige ich in der Kindertherapie, weil sie sozusagen Co-Therapeutinnen werden.
Mhm. Ja, ohne die Mutter oder den Vater ist es wahrscheinlich auch schwer, mit dem Kind dann ins Gespräch zu kommen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ihre Praxis trägt den Namen Therapiefalter. Was verbirgt sich hinter diesem Wortspiel?
Als ich vor 10 Jahren hier die Praxis in Bonn-Lessenich eröffnet habe, hatte ich mir überlegt, ich möchte das nochmal nicht nur mit meinem Namen hervorheben, sondern etwas, was anders ist, prägnant ist. Und Therapiefalter, weil ich Therapie mache, und Falter, die Raupe Nimmersatt, kennt ja auch jeder, dieser Prozess von diesem kleinen hässlichen Räubchen bis hin zum wundervollen Schmetterling. Das soll so ein wenig die Therapie zeigen, dass man kommt und es scheinbar eben nur um weniges geht, ich vielleicht wie das Räubchen hässlich dick bin Und letztendlich werde ich selbstwirksam durch das, was ich getan habe. Und das soll dieses Wort, dieses Kunstwort Therapiefalter beinhalten und so ein auch natürlich Alleinstellungsmerkmal darstellen, was vielleicht ein bisschen sperrig manchmal sein kann, weil die Leute öfters nachfragen und genau wie Sie das gern erklärt bekommen. Und dann sage ich das mit diesem Prozess des Falters, also der Raupe bis hin zum Falter, zum Schmetterling.
Das heißt, Sie sehen auch eine innere Entwicklung, die Ihre Patienten bei Ihnen erfahren können. Also nicht nur irgendetwas an einem Organ, sondern vielleicht sogar in ihrem Selbstbild, in ihrem Selbstvertrauen und dadurch auch in ihrer Selbstwirksamkeit.
Ja, also wenn ich es ganz runterbrechen würde, würde ich sagen, es geht bei mir in keiner Weise mehr darum, Muskeln zu trainieren, sondern das System neu zu organisieren. Und das ist eben mehr als die Muskulatur. Und das braucht dann eben auch den ganzen Menschen, die ganze Frau, den ganzen Mann und das Kind oder die Familie, ja.
Warum sind es meistens Frauen, die zu Ihnen kommen?
Weil Frauen nach wie vor mehr Probleme bezüglich Becken, also sie haben mehr Beckenbodenprobleme als die Männer, einfach aufgrund unserer Anatomie, weil wir Mütter werden. Heißt, das kann Frau begleiten von Schwangerschaft und Geburt bis hin ins hohe Alter oder dazwischen in der Menopause. Das System an sich braucht, also das System Beckenboden in dem Fall braucht mehr Therapie als bei den Männern. Die kommen dann, also viele klassischerweise mit Prostata-Problemen oder nach Operationen oder eben auch nach größeren Operationen rund um die Blase oder Darm. Aber wir Frauen sind einfach aufgrund unserer Anatomie und unserer Hormone leider anfälliger für Probleme.
Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich als Frau mal darüber nachdenken sollte, zu Ihnen zu kommen, sprich das Wort oder mir sage, meine nervöse Blase hat mich mal wieder ein bisschen geärgert, wo das einfach nicht mehr reicht, wo es wirklich sinnvoll wäre, zu Ihnen zu kommen.
Also letztendlich ist ja immer der persönliche Leidensdruck, finde ich, der richtige Weg, sich männlichen, fachfrauischen Rat zu holen, wenn das dein Leben beeinträchtigt, wenn ich in den sozialen Rückzug gehe, heißt, ich mache vielleicht keine Sportveranstaltung mehr, ich gehe nicht mehr ins Theater oder ich möchte mir vielleicht auch gar nicht mehr die dummen Kommentare anhören, wie du gehst schon wieder zur Toilette oder wir müssen jetzt schon wieder anhalten. Weil es kann ja multifaktoriell sein. Es kann ja wirklich sein, ich habe eine nervöse Blase, weil ich eben nervös bin, weil die Blase als vegetatives Organ wie Herz und Magen darauf reagieren kann. Es kann aber auch wirklich sein, dass da ein Verschaltungsproblem zwischen Blase, Schließmuskulatur und Beckenbodenmuskulatur besteht. Und da gibt es manchmal kleine Tricks, Hilfen, Training, welches Frau dann wieder auf die sichere Seite bringt.
Ja, Sie haben es gerade schon angedeutet. Wie geht denn die Gesellschaft mit einer Frau um oder vielleicht auch mit einem Mann, aber ich stelle mir jetzt eher die Frau dazu vor, die ständig zur Toilette geht oder die vielleicht auch mal so ein bisschen riecht.
Das ist einerseits dieses Tabuthema. Es wird ja nicht dann offensichtlich gesagt, hör mal, du riechst. Es wird auch negiert. Und ich glaube, es ist auch noch das mangelnde Wissen darüber, weil wir ja in dieser jungen, also vermeintlich jungen Gesellschaft immer so eine Altersassoziation haben zu Inkontinenz und uns vielleicht gar nicht vorstellen können, dass das auch eine Frau hat, die entbunden hat und vielleicht ein Jahr nach Schwangerschaft und Geburt schon ist oder die Frau, die Mitte 40 im Leben steht. Also es ist dieses Man kommuniziert das ja auch nicht. Sie würden am Nachbarszaun vielleicht Ihrer Nachbarin sagen, oh, ich habe schon wieder Rücken, wie der Rheinländer heute gerne sagt. Aber Sie würden Ihrer Nachbarin wahrscheinlich nicht sagen, ich habe heute schon dreimal eingenässt, als ich heute Morgen den Wäschekorb hochgehoben habe und jetzt hier im Garten versucht habe, den Blumentopf in die andere Ecke zu stellen. Heißt, es ist schon auch das Tabuthema und dass Frau sich traut, sei es dem Partner, den Kindern, der Freundin, selbst der eigenen Gynäkologin zu sagen, ich habe da ein Problem, ich muss immer zum Klo oder tatsächlich komme ich nicht mehr trocken zur Toilette. Das ist selbst in der heutigen Zeit, denke ich, noch schwierig, auch wenn sich da viel ändert und die jungen Kolleginnen auch sehr progressiver damit umgehen.
Ja, ich versuche das noch mal ein bisschen zu hinterfragen, denn es ist ja in dem Sinne keine Erkrankung unbedingt, sondern einfach vielleicht eine Muskelschwäche. Und da könnte man doch sagen, ja, ich habe da eben nicht so viele Muskeln oder diese funktionieren nicht so gut, aber das können wir gerade nicht. Das passt irgendwie nicht bei uns in unser Leben. Und was ist das da genau? Ist es dieses Altern oder was steckt vielleicht noch dahinter?
Ja, es ist vielleicht auch so ein... Also ich würde immer auch noch sagen, die Scham ist immer noch ein großes Problem. Es kann auch ein Stück Gott gegeben sein, ne? Weil zumindest Frauen in meiner Generation mir erzählen, ja, das hat die Großmutter gehabt, das hat meine Mutter gehabt, das ist eine normale Entwicklung. Und es gibt natürlich schon auch Erkrankungen im Bereich des kleinen Beckens, die gut behandelt werden können, tatsächlich auch medikamentös. Es ist für mich immer ein Zusammenspiel, also heißt, als Therapeutin zu schauen, was ist denn hier nötig? Braucht es vielleicht nur ein bisschen Veränderung der Alltagsgewohnheiten tatsächlich im Trinken, in der Art zur Toilette zu gehen, meine Muskeln, meine Beckenbodenmuskeln, aber nicht nur meine Beckenbodenmuskeln, weil das ist auch zu kurz gefasst, sondern das sind auch die Beine und das ist auch gerade das Core-System, heißt die Rumpfmuskulatur, die Rückenmuskulatur. Es ist wirklich vielfältiger. Aber wir sind schneller bereit, unsere Schulter behandeln zu lassen oder unser Knie, als dass wir mit diesen Problemen des Inkontinent zu sein, mit Blase und Darm, sich Hilfe zu holen. Ich sage jetzt mal salopp, egal wo, erst einmal den ersten Schritt zu tun, weil ich schicke die Menschen ja auch bedingt weiter, wenn ich sage, das ist hier noch nicht die richtige Adresse, sie kommen bestimmt zurück, aber da braucht es jetzt hier doch nochmal ein Stück Diagnostik.
Also viel Toleranz bekommen Menschen jedenfalls nicht in dieser Situation. Diese Beobachtung habe ich auch schon gemacht und dann ist es natürlich auch leichter, vielleicht mal einfach eine Windel zu nehmen. Ich sage jetzt mal bewusst dieses Wort, obwohl das ja in die Babysprache gehört, in die Babywelt, damit das einfach weg ist. Ne? Also wir schieben das gerne von uns und tun so, als wäre das eigentlich gar nicht existent.
Dieses natürlich sich selber das einzugestehen, das ist jetzt doch, oder ich sollte da mir Hilfe, Therapie besorgen. Aber es ist auch so ein Stück, gehen Sie durch den DM-Markt, schaut man sich die Werbung an, was da an Produkten gegen Kontinenzbeschwerden mittlerweile wirklich auch zugänglich ist und das auch so ein Stück vermittelt wird. Ja, das ist doch kein Problem, immer eine Vorlage zu nehmen. Und ich sage meinen Frauen gerne salopp, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass wir immer Vorlagen tragen, wären die vielleicht schon eingebaut worden. Also heißt, dieses was da vermittelt wird oder was scheinbar selbstverständlich ist, ist nicht selbstverständlich. Ich möchte als Frau und soll als Frau nicht permanent mit einer Vorlage rumlaufen müssen. Aber ich glaube, der Schritt, da in Therapie zu gehen oder in ärztliche Betreuung oder Behandlung, die Hemmschwelle ist viel, viel größer als tatsächlich für andere Beschwerden oder Erkrankungen, weil eben Tabuthema, Scham. Mhm. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, als wäre das ein Stück persönliches Versagen. Aber nein, dem ist ja nicht so. Das hängt bei uns Frauen vielleicht durch Schwangerschaft und Geburt. Das hat mit unseren Hormonen zu tun und nicht mit persönlichem Versagen. Natürlich kann ich was für mich tun, wenn ich vielleicht mich zu wenig bewege und zu wenig trinke oder zu viel trinke, mit keine Zeit auf der Toilette lasse. Also es gibt schon, das macht zum Beispiel sehr die Urotherapie, so banale Sachen zu hinterfragen oder mit den Menschen zu besprechen, dass eben Frauen mir sagen, ja, ich habe da so ein Problem, ich gehe so oft zur Toilette und dann machen wir ein sogenanntes Miktionsprotokoll, dann trinkt die, ich sage immer gerne, wie ein Pony, 3 Liter. Keine Frau, die normalgewichtig ist, muss 3 Liter trinken. Dann wäre der Umkehrschluss, nee, dann gehst du nicht 6 bis 8 Mal am Tag zur Toilette, dann gehst du 10 bis 12 Mal. Und dann kippen die hinten über. Wie? Ich soll 10 Mal zur Toilette gehen? Ja, und dann auch noch in Ruhe. Und dann auch noch auf eine Toilette, die nicht so einladend ist, ja, das ist schon eine Challenge.
Also ich sehe schon, das ist nicht mit einer einfachen Lösung verbunden und vor allen Dingen auch sehr individuell. Welche Botschaft würden Sie denn an der Stelle Frauen geben, die mit dem Thema Kontakt haben und nicht so richtig wissen, was mache ich denn jetzt?
Also sich schlau machen. Also tatsächlich, das ist ja heute durch Social Media schon auch möglich. Also mich schlau machen und dann tatsächlich zu einer Fachphysiotherapeutin zu gehen. Also wenn ich denn dann spüre, dass das nicht so mehr in Ordnung ist, könnte diese Frau ja auch erst einmal nur zur Beratung zu mir kommen und mich dann fragen, oder wir machen natürlich einen Befund, ich erhebe eine Anamnese, dass ich dann sage, was denn noch normal ist oder nicht. Also sich erstmal zu trauen, Fachfrauchen Therapie zu suchen, das muss, sage ich jetzt auch so keck, das muss gar nicht der Arzt, die Ärztin, die Gyni sein, sondern es gibt wirklich viele spezialisierte Physiotherapeutinnen, die den Frauen da auch erstmal den Weg bahnen und helfen mit, was ich schon sagte, in Alltagsdingen. Aber das kann zum Beispiel auch eine Beratung in Pessaren sein, damit meine Kontinenz vielleicht besser wird oder dass ich damit beim Sport kontinent bin. Das wissen viele gar nicht. Und das wird leider auch, weil die sprechende Medizin nach wie vor nicht bezahlt wird, das erfahren auch Frauen oft bei ihrer Gynäkologin nicht oder zunehmend mehr, aber dass es eben mehr gibt als inkontinent zu sein und zu operieren. Es gibt ganz viel dazwischen und das ist immer noch nicht angekommen oder das ist vielleicht nicht so bekannt, dass es unspezialisierte Frauen oder Physiotherapeutinnen, Urotherapeutinnen, Kontinenztrainerinnen gibt.
Wie ist das mit Kindern und Jugendlichen, die zu Ihnen kommen? Gibt es da einen Zusammenhang vielleicht zur allgemeinen Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung vielleicht sogar oder zu seelischen Befindlichkeiten?
Jein. Es kommen ja zu mir viele Kinder ab dem 4. Lebensjahr mit Einnäs- oder Einkotproblemen. Da kann ganz schlicht gewesen sein, dass dieses physiologische Fenster, was sich in einem Zeitraum von 2,5 Jahren, 3 öffnet, dass das sich gar nicht geöffnet hat oder sofort geschlossen hat, dass diese Kinder gar nicht erfahren haben, wie der Körper das, ich sage jetzt mal, automatisch gelernt hätte. Das heißt, spätestens in dem Moment, wenn Kinder zur Schule kommen, wird natürlich dieses Problem für die Eltern, bedingt für die Kinder natürlich, markant, weil sie natürlich nicht in der Klasse sitzen möchten und einnässen oder dann doch einnässen. Und da diesen Weg zu finden mit Kind und Eltern, sie trocken zu bekommen in ihrem Zeitraum. Es ist aber auch ein Stück Vermittlung für Eltern und tatsächlich auch für Kindergärten, manchmal auch Kinderärzten, obwohl die oft sehr entspannt sind, dass es bis zum 6. Lebensjahr physiologisch sein kann, dass ein Kind noch einnässt und laut Leitlinien dann die Therapie erst beginnen würde. Ich habe aber großes Verständnis dafür, dass die Kinder oder die Eltern dann auch sagen, das möchten wir jetzt gerne vor dem Schulbeginn hinter uns bringen, dass das Kind dann auch entspannt und trocken und sauber zur Schule geht und wieder zurückkommt. Und die Kinder, die ein Stuhlproblem haben, das sind tatsächlich zunehmend mehr Kinder, die obstipiert sind, das heißt also Verstopfungen haben, die noch beeinträchtigender natürlich sind, weil es ja ein Geruchsproblem dann wird. Und das ist etwas, was mich schon auch umtreibt, wo ich denke, warum haben wir zunehmend mehr? Ist es, dass das noch mehr kommuniziert wird, oder ist es auch, weil wir anders leben, weil wir Frauen zum Glück nicht mehr so zu Hause sein wollen und können und Kinder eben außerhalb des familiären Rahmens betreut werden, und selbst wir gehen am liebsten zu Hause auf Toilette, und gerade wenn wir Verdauung haben, möchten wir das in einer entspannten, sauberen Umgebung erledigen. Auch dieses ist dann multifaktoriell, und leider muss man da auch sagen, braucht es in dem Bereich der Verstopfung noch ganz, ganz viel Aufklärung und Wissen.
Wie sehen Sie sich selbst in Ihrer Rolle als Urotherapeutin?
Das sagen Sie mir noch mal anders, bitte.
Ja. Vielleicht, wie verstehen Sie sich selbst? Also sind Sie eine Therapeutin, bei der ich mich auf die Liege lege und Sie drücken dann 2-3 Mal irgendwo an bestimmten Stellen und dann war es das?
Nee, das eben gerade nicht. Ich bin jemand, der diese Therapie begleitet, gestalte, verändere, indem ich natürlich klassische physiotherapeutische Skills, wie man heute so schön sagt, habe und diese auch anwende, aber gerade am Anfang sehr viel Beratung mache, dass ich erstmal erkläre, was ist die Physiologie, ich habe anatomische Modelle, dass ich den Menschen, egal ob jüngere, ältere, männlich, weiblich, denen erstmal sage, was in dem Körper passiert. Dass mein Ansinnen ist, nicht zu sagen, und das irritiert auch Patientinnen. Jetzt leg dich mal hin, jetzt machen wir hier oder sie 5 Übungen und die machen sie tapfer 3 Wochen und dann ist alles gut. Dem ist nicht so. Wenn ich nicht mich verändern möchte oder kann ich mir, das sage ich den Kindern gerne, Flusen an den Mund reden und die tollsten physiotherapeutischen Techniken auffahren, dann wird sich das nicht ändern können. Also dieses, ich begleite die Veränderung, ich gestalte sie, den therapeutischen Prozess, aber ich bin nicht verantwortlich für die messbaren biologischen Resultate. Also da braucht es diese Selbstwirksamkeit auch. Und dafür braucht der Mensch Zeit und Zuwendung und einen vertrauten oder geschützten Raum. Und das ist natürlich auch in dem Bereich der Medizin, so wie ich tätig bin, oder auch Gynis oder Kinderärzte, finde ich nach wie vor ein großes Problem, dass das finanziell nicht abgebildet wird und zeitlich. Aber ich nehme die Freiheit.
Ja, wenn Ihre Behandlung, ich sage jetzt mal bewusst Behandlung,
ja,
wenn Ihre Behandlung gut verläuft, was ist dann beim Patienten, bei der Patientin passiert?
Dass Sie oder er oder das Kind von mir weggehen nach Zeitraum X und entweder ein Management für ihr Problem haben, das heißt bei einer Frau zum Beispiel auch zu wissen, ich werde beim Sport nicht mehr ganz kontinent sein, aber mit einem Kontinenztampon bin ich das. Wenn das Kind eben gelernt hat, dass es auch eigenverantwortlich für sich ist und Mama und Papa die Assistenten sind, so nenne ich das gerne, aber dass es eben dafür sorgen kann, dass es trocken bleibt, weil es dann ganz schlicht in der Pause zur Toilette geht und wenn ein Unfall passiert, mich umkleide, dass ich ausreichend trinke. Das ist die erste ökotherapeutische Regel. Ohne Trinken geht nichts. Das richtige Trinken, nicht zu viel und zu wenig. Dann hoffe ich, dass das schon viel in die richtige Richtung getan worden ist oder wird.
Ist das der Therapiefalter, der da so langsam sichtbar wird?
Ja.
Okay.
Ja, das ist dieser, es ist immer, also für mich, ne, ein Prozess. Und natürlich sage ich meinen Menschen, die bei mir sind, natürlich ist das eine andere Therapie oder eine andere Therapieart, als wenn ich eine neue Hüfte eingebaut bekommen habe, wenn ich das so salopp beschreiben darf. Der Auftrag ist dann ja offensichtlicher oder klarer. Ja, ich hatte Beschwerden und dann habe ich mich zu der Operation entschlossen und die ist gut verlaufen. Und jetzt gehe ich in die Rehabilitation, weil ich wieder Fahrrad fahren möchte, schwimmen möchte, wandern möchte, vielleicht sogar reiten möchte. Das ist so sehr, sehr klar und das Ziel ist sehr vor Augen. Und bei mir muss ich fairerweise ja sagen, es ist so, wir haben den Horizont, wir sehen ihn. Bis dahin ist es vielleicht schon ein Stück des längeren und auch holprigen und auf und ab, ein Auf und Ab in der Therapie, also gerade bei den Kindern, dass ich keinem sagen kann, sie gehen hier nach 6 Behandlungen oder nach 10 Behandlungen raus und alles ist gut. Wenn dem so ist, perfekt. Aber es braucht von beiden Seiten Geduld, dranbleiben und diese Implementierung in meinen Alltag. Ohne das geht's gar nicht.
Diese Implementierung im Alltag heißt ja auch mit anderen Worten dranbleiben, wiederholen und durch das Wiederholen lernen. Was ist noch notwendig für eine Veränderung beim Patienten?
Die intrinsische Motivation.
Ja, das sehe ich auch so. Aber wie kriegen Sie das hin, dass Sie da die vermitteln können?
Dass ich erstmal den Mensch, der mir da gegenüber sitzt in der Regel am Anfang oder oft sitzt, ihn erstmal so als Ganzes wahrnehme mit seinen ganzen Befindlichkeiten und Nöten, ihn nicht reparieren will. Ne? Also es ist ja keine Reparaturwerkstatt, sondern diesen ganzen Menschen zu sehen und eine individuelle, angepasste Therapie mit ihm, mit ihr, mit dem Kind zu finden, die dann dazu führt, dass im glücklichsten Fall der Mensch trocken und sauber ist.
Und wenn das passiert, was macht das dann mit Ihnen?
Also, bei den Kindern berührt mich das immer sehr, wenn die so ihre, also auch ihre Selbstwirksamkeit erspüren, erkennen und dann mir tolle Bildchen malen oder Fotos schicken. oder dann auch tatsächlich rührende Mails oder tatsächlich, was ich nicht so gerne habe, aber auch WhatsApp bekomme. Wir sind trocken. Das und auch ein Stück dieses, dass ich denke, ja, ich mache hier eine gute Arbeit im Kleinen, im Verborgenen, die mich aber schon auch sehr befriedigt, weil sie ja einen Bereich anspricht, der eben so intim, so persönlich ist und dass ich das sehr zu schätzen weiß, dass Mensch sich mir gegenüber öffnet, weil das ist nicht selbstverständlich, darüber zu reden, dass ich eben einnässe, Stuhlschmieren habe, dass ich unfreiwillig pupe, dass Frau Schwierigkeiten in der Sexualität dann hat, dass Kinder gemobbt werden. Und wenn ich da ein Stück dem Menschen helfen kann, dann denke ich auch nach 40 Jahren oder seit 20, 25 Jahren in dem Bereich, dass ich eine gute Arbeit mache und bekomme auch, und das ist ja bei uns Physiotherapeutin auch nicht selbstverständlich, so große Wertschätzung und Zustimmung aus verschiedenen anderen Berufsgruppen, die dann auch sagen, boah, machst du einen guten Job.
Da fällt mir jetzt spontan Ihre Vorstandstätigkeit in der Konsensusgruppe Kontinenzschulung ein, die wir in den Shownotes übrigens auch nochmal erwähnen, die werdet ihr dann dort finden. Ist das so Ihr Kernanliegen, was Sie jetzt gerade formuliert haben, Frau Fedder? So nach 40 Jahren Berufserfahrung genau das zu vermitteln und Menschen da in diesen wirklich intimen Fragen zu unterstützen, jenseits von viel Öffentlichkeit, sondern in ihrem geschützten Bereich?
Ja, also dieser geschützte Raum. Und auch, wie Sie sagten, die Konsensusgruppe Kontinenzschulung, die sich ja vorwiegend auf Kinder und auch noch auf Jugendliche beschränkt, also denen einen Weg zu weisen, dass es Hilfe gibt. Da gibt es Leute, die einem helfen können. Und das machen wir ja alle auch noch neben dem normalen Beruf. Aber das ist es mir wert und diesen Einsatz und das eben auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mhm. Ja.
Wie hat denn Ihr Beruf Ihren persönlichen Lebensweg geprägt?
Mein Beruf ist das Stabilste in meinem Leben. Also ich bin Jahrgang 63 und wenn man weiß, dass ich jetzt 40 Jahre im Beruf bin, ohne große Unterbrechung, bis kurz vor Entbindung auf dem Petsyball gesessen und damals war ich auch schon selbstständig mit Mitarbeiterinnen, also auch schnell wieder zurück in den Praxisalltag oder zumindest in dem Verwalten der Praxis gegangen bin, ist der Beruf eine ganz stabile Seite oder ein stabiles Teil in meinem Leben, welches ich als Frau auch sehr wichtig finde und werde auch noch einige Jahre machen oder hoffe machen zu können. Vielleicht sage ich auch irgendwann, ach, jetzt reicht's. Und es ist etwas, wo ich wirklich auch dankbar für bin, dass ich eben einen Beruf habe, wo ich nach 40 Jahren sage, ja, ich mache das gerne, das befriedigt mich, das ist anstrengend und ich gehe da auch nicht, wenn man meinen Mann fragt, wird er das bestimmt bestätigen. Ich komme da auch nicht immer freudenstrahlend aus der Praxis, sondern auch oft erschöpft. Aber am Ende des Tages ist das ein wichtiger Bereich meines Lebens.
Stabilität war gerade eben ein Schlüsselwort und Stabilität ist vielleicht auch für die Blase oder überhaupt für den Beckenboden wichtig. Insofern passt das ja auch wieder. Vielleicht noch ein ganz letztes Thema, nämlich der Wandel Ihres Berufsbildes. Was können Sie uns da noch zu sagen?
Also wenn man so lange im Beruf ist wie ich und wirklich durchgängig, kann man da viel erzählen. Also ich habe tatsächlich angefangen noch als Krankengymnastin. Das kennen heute viele nicht mehr, beziehungsweise weil das Heilmittel noch Krankengymnastik heißt. Aber wir waren nettes, ich sage das so ein bisschen spitz, nettes Begleitwerk oft der damals noch vorwiegend männlichen Ärzte. Und wenn man außerhalb einer Klinik, einer Reha-Klinik oder Reha-Einrichtung gesagt hat, ich bin Krankengymnastik, dann musste ich mich erklären. Heute weiß jeder, was eine Physiotherapeutin ist. Jeder hat seinen Physio. Es gibt überall Physios. Wir werden oder sind dabei, uns zu akademisieren. Unsere Wertschätzung ist, glaube ich, groß mittlerweile. Und das ist natürlich auch, trägt auch zu meiner Freude am Beruf bei, diesen Prozess über 4 Jahrzehnte zu erleben. Und der war nicht nur einfach. Also dann hat es geheißen, die Physios sind übergriffig oder die machen ihr Ding und die fragen nicht mehr die Ärzte. Aber es ist heute schon eine gute und weitgehend gute große Zusammenarbeit auch über die Disziplinen hinweg. In manchen mehr, in manchen noch weniger, aber das ist sehr erfreulich. Also die Wertschätzung, der Fortschritt, die Positionierung der Physiotherapie in der Medizin.
Ja, liebe Frau Fedder, vielen Dank. Ich glaube, da sind Sie auf einem wunderbaren Weg. Ganz viel Erfolg Ihnen und ich hoffe, dass wir dieses Thema jetzt auch ein bisschen in die Öffentlichkeit gebracht haben. Jedenfalls mit Ihrer Hilfe ganz einzigartig. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für diese nette Einladung und ich hoffe, dass auch viele das Schlagsahnentrauma hören und weiterhin hören.
Danke. Das war unser Blick auf Blase und Darm mit Roswitha Fedder im Schlagsahnentrauma. Gebt mir gerne ein Feedback per Mail oder WhatsApp. Vielen Dank fürs Zuhören und freut euch auf die nächste Sendung. Sie kommt am 26. Juni. Bis dann!